Wir sind hier zusammengekommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich darf es mal so sagen, er ist jetzt da, unsichtbar, aber ganz wirklich. Und er begrüßt Sie ganz herzlich, dass Sie da sind, dass Sie gekommen sind, zu singen, zu loben, Gott zu preisen und auch auf sein Wort zu hören. In seinem Namen sind wir hier zusammen. Und Jesus weiß auch, wie es Ihnen ganz persönlich geht. Das ist ihm nicht egal, in welcher Verfassung Sie sich auch befinden, ob Sie gerade gut und fröhlich drauf sind oder ein bisschen gedrückt, traurig, ob es irgendwo in Ihrem Leben klemmt. Das alles ist für ihn überhaupt kein Problem, uns ganz nah zu sein, ja, uns persönlich in seine liebevollen Arme zu schließen und jedem zuzusprechen: Du, Peter, du, Maria, du, Heinz, du, Jana, ich habe dich lieb. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Das ist so und das bleibt so für immer und alle Zeit. Und ihn wollen wir auch loben, denn ihm gehört und gebührt alles Lob. Und das tun wir mit Hilfe unseres grünen Liederbuches unter der Nummer 64, O Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn. Okay, ich bete dann noch. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir hier so fröhlich und unbeschwert zusammen sein können. Aber du weißt auch, was uns bewegt, welche Fragen wir haben, welche Nöte uns drücken, welche Freude wir schon an diesem Tag hatten. Wir danken dir für alles, auch für das, was Not bereitet. Denn du hast ja etwas vor mit uns. Es ist dir ja gar nicht egal, wie es uns geht, sondern du willst zu uns sprechen. Du hast ein gutes Wort, ein tröstendes, vielleicht auch ein ermahnendes Wort für uns. Du weißt ja, was jeder und jede von uns braucht. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du da bist und uns segnest. Amen. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben und damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Ihr wisst doch, so leitet Petrus einen seiner wichtigsten Sätze ein. Das kann ich doch bei euch voraussetzen. Das ist doch bei euch ganz klar. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen Lammes. Ihr wisst doch, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für euch gestorben ist, damit ihr leben könnt. Ihr habt doch in der Erklärung von Martin Luther zum zweiten Glaubensartikel gelernt: Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf das ich sein eigen sei. Ich habe bei manchen die Lippen bewegen gesehen, dass sie sich bewegen. Sie kennen es noch, jedenfalls manche von uns. Tja, und dennoch ist ja zwischen Wissen und Wissen ein großer Unterschied. Ich kann wissen, aber es hat mich innerlich nicht berührt. Ich kann etwas wissen, aber ich habe noch nie über die Konsequenzen dieses Wissens nachgedacht. Ich kann etwas wissen, aber das, was ich weiß, hat noch nie entscheidend mein Leben geprägt. Ihr wisst doch, sagt Petrus, aber ich frage nach, wisst ihr wirklich, wie hoffnungsvoll das macht, dass Jesus Christus uns erlöst hat? Kennt ihr die Hoffnung, die Beziehung zu ihm aufkommen lässt? Wisst ihr eigentlich, wie verändernd das wirkt, dass Jesus uns erlöst hat? Kennt ihr das Veränderungspotenzial, das in der Hingabe an ihn liegt? Wisst ihr eigentlich, wie ernst das gemeint ist, dass Jesus uns erlöst hat? Kennt ihr den tiefen Ernst, der hinter seinem Tod am Kreuz steckt? Stellen wir uns einen antiken Sklavenmarkt vor. Die Menschen dort sind nicht frei. Sie sind Gefangene. Sie sind völlig rechtlos. Ihre Herren können mit ihnen machen, was sie wollen. Und nun kommt einer, der sich nach dem Preis eines Sklaven erkundigt. Er bezahlt den Preis und kauft den Sklaven. Er sagt zu ihm: Ich habe dich gekauft. Du bist jetzt frei. Du kannst gehen, wohin du willst und tun, was du willst. Bitte schön. Der Sklave weiß nicht, wie ihm geschieht. Tränen der Dankbarkeit laufen ihm das Gesicht herunter. Er kennt den gütigen Herrn ja schon, denn er hat schon vielen Sklaven die Freiheit geschenkt. Nun steht er vor seinem Befreier, der auch ihn losgekauft hat. Aber der Befreite geht nicht weg. Er sagt vielmehr: Ich will dir gehören, ich will für dich da sein, ich will dein Sklave, dein Diener sein. Nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Das ist das Bild, das beschreibt, was Jesus Christus getan hat. Die Sklaven sind wir. Wir stehen auf dem Sklavenmarkt. Jeder hat seine Herren, denen er dient. Manche lassen sich von ihren eigenen Wünschen und Trieben versklaven. Andere sind Sklaven der Sucht. Sie haben schon so oft versucht, ihre Ketten abzuschütteln. Aber es gelang nicht. Und wieder andere sind Sklaven ihres Besitzes und Gefangene ihres Geldes. Ihr wisst doch, dass ihr erlöst seid. Und die, die das wissen und verstanden haben, antworten darauf mit der Hingabe ihres ganzen Lebens. Sie wurden freiwillig und mit Überzeugung zu Sklaven von Jesus Christus. Petrus macht in seinem Brief deutlich: Durch Jesus sind wir zur Hingabe befreit. Und dann führt er aus, was die Hingabe an Jesus mit sich bringt. Und da soll unser erster Gedanke sein: Hingabe lässt hoffen. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, wir können auch hinzufügen, eurer Gedankenwelt und auch eurer Gefühlswelt, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus denkt hier an die weiten Gewänder des Orients. Wer arbeiten will oder auf die Straße gehen, muss sein Gewand mit einem Gürtel zusammenraffen und hochbinden. Unser Denken gleicht so einem weiten Gewand, unter dem vieles, vieles Platz hat und das vom Wind bewegt umherflattern kann. Wie ein weites Gewand muss mein Denken zusammengebunden werden. Ich muss mich konzentrieren und meine Gedanken auf etwas ganz Bestimmtes richten. Ich darf nicht sitzen bleiben, sondern muss mich bewegen und aufbrechen. Als das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens in der geheimnisvollen Passahnacht aufbrach, erging an alle die Weisung: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand als die, die hinwegeilen. Der Gürtel, mit dem ich mein Denken zusammenhalten kann, ist die Hoffnung auf die Gnade. Petrus sagt, derjenige, der mit den Möglichkeiten der Gnade Gottes rechnet, der ist nüchtern. Derjenige, der damit rechnet, dass Jesus da ist und ihn unterstützt, der ist nüchtern. Derjenige, der damit rechnet, dass Jesus wiederkommt und ihn in sein Reich hineinnimmt, der ist nüchtern. Unnüchtern, wie betrunken, sind die anderen, die nur mit ihren eigenen Möglichkeiten und der Begrenztheit dieses Lebens rechnen. Ich bin dann wie ein Betrunkener, der ins Wasser fällt und gar nicht sieht, dass es eine Brücke gibt, die über das Wasser führt. Ich laufe dann mit dem Kopf gegen die Wand und übersehe die Tür wenige Meter weiter. Ich übernachte auf dem Boden, weil ich nicht mehr weiß, wo sich mein warmes Bett versteckt hält. Wach auf aus deinem Rausch, werde nüchtern, sieh auf die Gnade, sieh die Möglichkeit, die Christus mitbringt. Er sagt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er verspricht: Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Er überzeugt: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und er verspricht: Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Es ist auch völlig unnüchtern, dieses Leben ohne das Leben danach zu sehen. Petrus macht den Gemeinden deutlich: Ihr seid hier gewissermaßen im Ausland, in der Fremde. Wenn ihr euch von diesem Leben verabschieden müsst, wenn ihr gehen müsst, kommt ihr nach Hause, die ihr Jesus gehört. Oder Mose vergleicht dieses Leben mit dem Schlaf. Nach diesem Leben stehen wir auf, reiben uns die Augen und ein neues Leben beginnt. Das sagt er so ähnlich in Psalm 90, Vers 5. Wenn die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod keine Rolle mehr spielt, wird dieses Leben zu einer einzigen letzten Gelegenheit. Ich muss dann von diesem Leben alles erwarten. Ich lebe dann in der ständigen Angst, etwas zu versäumen. Die Hingabe an Jesus dagegen lässt hoffen. Christen sagen ein entschiedenes Nein zur Hoffnungslosigkeit. Sie rechnen mit der Gegenwart von Christus und den täglichen Portionen seiner Gnade. Sie wehren sich gegen alle Resignation und stehen immer wieder auf. Warum? Weil sie einer großen Zukunft entgegengehen. Durch Jesus sind wir zur Hingabe befreit. Zweitens, Hingabe bringt Veränderung. In Vers 14 schreibt der Apostel: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Was ist dein Leben wert? Lässt es sich wie im Orient mit einer Anzahl von Kamelen bestimmen? Entspricht es dem Betrag, den deine Lebensversicherung im Schadensfall auszahlt? Oder lässt es sich auf den Betrag des Lösegeldes festlegen, den die Bundesregierung bereit wäre, für dich zu bezahlen, nachdem Extremisten dich entführt haben? Nichts von alledem. Petrus sagt: Keiner von uns wurde mit vergänglichem Silber oder Gold aus der Geiselhaft des Teufels befreit. Für uns ist ein unglaublich hoher Preis gezahlt worden. Wir sind Gott seinen einzigartigen und geliebten Sohn wert. Wir wurden erlöst mit dem teuren Blut des Herrn Jesus Christus. Leben für Leben. Der einzig Unschuldige, der einzig Gerechte, dessen Leben nicht leer und sinnlos war, hat sich zum Opfer gegeben, hat den Preis gezahlt mit seinem Blut. Gibt es denn noch eine größere Wertschätzung für jeden Einzelnen von uns? Diese Wertschätzung macht uns im Herzen zutiefst frei und unabhängig von der Wertschätzung dieser Welt. Durch unsere eigene Schuld machen wir uns abhängig von unseren Schuldnern. Durch unsere eigene Schuld bauten wir unüberbrückbare Mauern zwischen Gott und uns auf. Jesus musste sein Leben für uns lassen, damit wir nicht für immer Sklaven Satans bleiben müssen. Jesus starb für uns, damit uns nichts mehr von Gott trennen muss. Eine teure Gnade. Es hat Gott viel gekostet, unsere Schuld zu begleichen. Es hat Gott viel gekostet, uns aus der Abhängigkeit der Sklavenhalter zu befreien. Die Gnade ist teuer. Der teuren Gnade entspricht auf unserer Seite die ganze Hingabe und der ganze Gehorsam Jesus gegenüber. Der befreite Sklave dient seinem neuen Herrn freiwillig und mit einem Herzen voller Dankbarkeit, auch wenn's durchs Tränental gehen muss. Da ist dennoch eine ganz stille und tiefe Dankbarkeit. Ich sage zu ihm: Herr Jesus, wenn ich dir so viel wert bin, dass du mit dem Preis deines Lebens bezahlt hast, dann soll dir mein ganzes Leben gehören. Ich will dein Diener sein. Ich will ganz für dich da sein. Es ist die Frage, ob wir die angebotene Gnade überhaupt noch zu schätzen wissen. Außenstehende spüren das sehr wohl. Ist die teure Gnade in unserem Leben nicht zur billigen Gnade verkommen? Wir haben uns daran gewöhnt, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass uns die Sünden vergeben werden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Jesus in uns lebt und uns liebevoll begleitet. Aber das alles bewegt uns nicht mehr. Das alles verändert nichts mehr in uns. Es bleibt alles so, wie es ist. Aus der teuren Gnade ist eine billige Gnade geworden. Wir gleichen in dieser Hinsicht der dreijährigen Marie. Neulich hatte sie penetrant auf einige Naschereien abgesehen. Da sagte die Mutter zu ihr: Wenn du deine Spielsachen nicht aufräumst, die überall auf dem Boden herumliegen, dann gibt es keine Süßigkeiten. Für uns Erwachsene gilt doch auch: Wer nicht arbeitet, hat auch nichts zu essen. Marie will nicht aufräumen und überlegt es sich anders. Sie entgegnet: Oh, dann werde ich wohl verhungern müssen. Bonhoeffer schrieb in seinem Buch Nachfolge über die billige Gnade, ich zitiere einmal: Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre mit EH, als Prinzip, als System. Wer sie bejaht, der hat schon die Vergebung der Sünden, aber wohlgemerkt nur als Lehrmeinung, nur in Gedanken, aber nicht ganz persönlich. Billige Gnade ist die Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders, soweit Bonhoeffer. Petrus spricht von der Beziehung zu Gott. Gott ist heilig. Durch die Gnade dürfen wir unheilige Menschen dem heiligen Gott begegnen. Aber nun will er, dass wir auch heilig werden. Er will, dass wir uns verändern. Er sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was heißt eigentlich heilig sein? Heilig sein bedeutet schlicht und ergreifend abgesondert sein. Wir könnten sagen, ein Handtuch, das nur noch zum Abtrocknen für Gläser bestimmt ist, ist abgesondert für diesen Abtrocknendienst. Ich werde damit nicht das schmutzige Auto reiben. Ein silberner Löffel, der zum Vorlegebesteck gehört, ist abgesondert in diesem Sinn, bestimmt für diese Aufgabe. Ich werde ihn nicht verwenden, um damit Ölfarbe anzurühren. Ebenso abgesondert sind wir, wenn wir zu Gott gehören. Wir distanzieren uns von dem, was wir früher an Ungutem getan haben, und sind so abgesondert für Gott. Die große Gnade Gottes hat mich dankbar und froh gemacht. Ich liebe Jesus und will ihm gefallen. Das setzt in uns ein enormes Veränderungspotenzial in Gang. Ich werde danach fragen, was der Herr will, was ihm gefällt. Ich werde das tun, was er mir sagt und was ihm und seinen Absichten dient. Ich verstehe mein Leben als Gefäß in Gottes Haushalt und als Werkzeug in seiner Hand. Durch Jesus sind wir zur Hingabe befreit. Und das dritte und letzte: Hingabe macht ernst. In Vers 17 schreibt der Apostel Petrus: Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. An vielen Stellen der Bibel wird Gott als heiliger Gott dargestellt. Auf dem Berg Sinai offenbart er sich mit einer gewaltigen Feuersbrunst. Außer Mose darf sich ihm niemand nähern. Er gibt klare Anweisungen und nimmt diese Anweisungen auch sehr genau. Als sich die beiden Priester Nadab und Abihu nicht an Gottes Vorschriften halten, sterben sie auf der Stelle. Das kann einen ganz doll schocken. Ähnlich geht es zwei Gemeindegliedern in der Jerusalemer Gemeinde, die vorgaben, sie hätten den ganzen Erlös ihres Ackers der Gemeinde gespendet. Aber in Wirklichkeit hatten sie einen Teil zurückbehalten. Weil sie Gott belogen hatten, wurden sie von Gott mit dem Tod bestraft. Ja, wer sein Leben Gott hinnimmt, nimmt Gott ernst. Er weiß, dass er sich vor dem Gericht des heiligen Gottes verantworten muss. Daher stellt er sich die Frage: Wenn ich jetzt sterben würde, wenn ich jetzt vor Gott stehen würde, kann ich dann mit meinem Leben vor Gott bestehen? Wenn ich das, was ich jetzt tun will, vor dem kann ich das, was ich jetzt tun will, vor dem göttlichen Richter verantworten? Diese Haltung der Gottesfurcht hat tiefe Konsequenzen. Ich werde nicht nur Gott, sondern auch Gottes Wort, die Bibel, ernst nehmen und nicht nach meinen eigenen Belieben verändern, uminterpretieren oder gar meinen Verhältnissen anpassen. Meine Arbeit habe ich nicht in erster Linie vor meinem Chef zu verantworten, sondern vor meinem Gott. Es geht dann nicht mehr, dass ich mit Menschen in Unfrieden lebe. So viel es irgend an mir liegt, werde ich versuchen, auf jeden Fall mit allen Menschen in Versöhnung zu sein. Egal, ob er es will oder nicht, aber ich kann Versöhnung suchen und so mit einem friedvollen Herzen leben. Weil ich vor Gott jedes Wort verantworten muss, das ich sage, will ich nicht mehr dazu beitragen, dass negative Dinge über andere verbreitet werden. Ich werde vielmehr, wie Luther in seiner Erklärung zum 8. Gebot sagt, den anderen entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Zur Hingabe befreit. Hingabe lässt hoffen. Hingabe bringt Veränderung. Und Hingabe macht ernst. Die bekannte Eva von Thiele Winkler, sie wurde ja Mutter Eva genannt, kam an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie zur Hingabe an Gott befreit wurde. Sie opferte ihr millionenschweres Vermögen und gründete eine Schwesternschaft und verschiedene diakonische Einrichtungen aus Dankbarkeit für das, was Jesus ihr getan hatte. Die erfahrene Erlösung führte bei ihr zu einem Leben der Hingabe an Christus und dadurch auch zu einem Leben in großer Freiheit und Unabhängigkeit. In dieser inneren Freiheit konnte sie sagen: Es kommt nicht darauf an, dass ich meine Anerkennung kriege. Es kommt darauf an, dass ich andere liebe und anderen zum Segen werde. Es kommt nicht darauf an, dass Gott unseren Willen tut, sondern dass wir seinen Willen tun. Es kommt nicht darauf an, was die Menschen von uns denken und sagen, sondern was wir vor Gott sind. Sei kindlich, abhängig von Gott und königlich unabhängig von Menschen, von ihrem Urteil, von Lob und Tadel, sagt sie. Bist du deiner Sache vor Gott gewiss? So gehe unentwegt und unerschrocken voran als ein Herold, ein Verkündiger der Wahrheit und verkörpere sie in deinem Leben. Amen. Herr Jesus Christus, Du hast uns befreit zu einem Leben in der Abhängigkeit von dir. Und das Allerschönste daran ist, dass es eine Abhängigkeit in ganz großer Liebe und Barmherzigkeit und Freude und Dankbarkeit ist. Du knechtest niemand, sondern du hast uns befreit zu einem Leben im Aufblick zu dir, zu einem Leben, das dich ehrt, zu einem Leben, das dir Freude bereitet und noch vielen anderen Menschen zum Segen dient. Amen.